Moin, moin, herzlich willkommen, die norddeutschen Hamburger beleuchtete Brüder. Die Hamburger beleuchtete Brüder.
Nein, sind zurück.
Die norddeutschen Hamburger beleuchtete Brüder sind zurück.
Ja, genau. So, ich habe mir gedacht, es wird vielleicht mal Zeit für einen neuen Namen. Was hältst du von meinem Vorschlag?
Die norddeutschen Hamburger beleuchtete Brüder. Finde ich gut, das geht ins Ohr.
Huch, da hatten wir kleine technische Problemchen. Nun sind wir aber wieder da. Alles funktioniert wieder. Hallo Benni.
Hallo Timmy.
Ich freue mich, dich zu sehen, wenn auch nur digital. Wir haben schon wieder längere Zeit nicht miteinander gesprochen. So wurde es wieder Zeit. Und ich brauche dich. Ich brauche dich als positiven Bären. Kannst du das sein?
Oh, ja. Na klar.
Cool.
König Charles hat uns doch jetzt allen zu glücklichen, optimistischen Menschen gemacht.
König Charles persönlich, weil er die Raucher abschaffen will.
Nein, weil er in den USA auf den Putz gehauen hat und in einer eleganten, eines Königs würdigen Art und Weise den Bengeln von da drüben die Leviten gelesen hat.
Aber verstehen die das?
Nee, das ist das Schöne.
Zweite Frage, interessiert sie das?
Nein, trotzdem ist es schön. Wir fühlen uns dadurch besser. Wir fühlen uns wieder auf die beste Art und Weise überheblich.
Auf die beste
überlegen.
Art und Weise.
Ja, auf eine gute, zurückhaltende Königshausart und Weise fühlen wir uns überlegen dem neuen Kontinent. Europa
wir
zeigt
uns royal,
was eine Hake ist. Wir fühlen uns royal und wir besinnen uns auf unsere Qualitäten, auf unsere Intellektualität, auf die Kraft des Wortes, auf suffisante Inhalt zwischen den Zeilen und das gibt uns das ein gutes Gefühl. Wir haben das Heft des Charles hat uns das Heft des Handelns zurück in die Hand gegeben und hat uns erinnert an das, was wir sind. Die geileren Menschen.
Alle Probleme sind gelöst. Man muss einfach die Menschen einteilen in Leute, die gut sind und Leute, die nicht so gut sind.
Das liegt eben.
Das ist noch nie schief gegangen.
Ja. Also sagen wir nicht die geilen, sagen wir die besseren Menschen.
Ja.
Wir sind nicht mehr wert, gut. Aber wir sind besser in dem Sinne, als dass wir die besseren Werte vertreten und für eine bessere und gerechtere und schönere Welt stehen und kämpfen. Und das können uns so ein paar gerne Große, die andere Leute auf dem Schulhof herumschubsen, nicht nehmen. Mit ihren Fake-Goldstatuen.
Dann war die Begrifflichkeit Gutmensch am Ende wahrscheinlich doch einfach ganz richtig.
Tja, unser König.
Und okay, danke König Charles. Ich freue mich sehr, dass du der Welt gezeigt hast, dass wir besser sind als die anderen.
Aber auf eine wunderbar bescheidene Art.
Auf eine bescheidene und royale Art.
Charles hätte sich niemals zu solchen Aussagen verstiegen, wie ich das gerade getan habe.
Natürlich nicht. Der würde da auch wahrscheinlich jetzt wild widersprechen, würde er das hören.
Natürlich, das macht Charles zu einem noch besseren Menschen als mich.
Oh no, my dear. Ich weiß nicht, warum er zu dir my dear sagen würde. Ich weiß auch nicht, ob ich einen englischen Akzent kann. Ich glaube eher nicht.
Okay. Aber wofür brauchst du mich? Warum brauchst du meine positive Bärenart?
Jetzt muss ich ganz kurz den Charles mal aufgreifen und entgegenhalten. Hast du mitbekommen, dass die Querdenker Timmy gekapert haben?
Ich wusste nicht, dass es Querdenker sind. Die haben ihn jetzt, ich dachte, 10 kräftige Männer, wie in so einem Kinderbuch, ziehen ihn jetzt an einem Seil in die Freiheit.
Ja, irgendwie gab es einen Artikel in der Zeit, glaube ich, darüber. Und das ist auch alles schon wieder so wild, dass gerade im Anbetracht dessen, wie du vor 2 Folgen, glaube ich, gesagt hast, dass es doch mal wieder was Positives und Gutes ist. Aber die Zeit hat geschrieben, in der Bucht von Pö ist es, als hätten Querdenker mitten in der Pandemie das Gesundheitsamt übernommen.
Ja.
Wie konnte das passieren? Die Recherche über beteiligte Geldgeber und Gegner der jüngsten Rettungsmission finden die unter diesem Link. Ein Rechtsextremist, ein Esoteriker und ein Ex-Rocker mit einer besonderen Aura sollen nun den vor der Ostseeküste gestrandeten Buckewal Timmy retten und die Politik, etwa Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus, duldet das. Wie konnte es so weit kommen?
Till Backhaus, jetzt ist mein Freund. Till Backhaus ist selber mit seinem Regenponcho da reingestiegen.
Ja, hat auch nichts gebracht.
Doch.
Hat ihm vielleicht das ist übrigens immer wichtig. Es ist wichtig, bei Timmy Kontext zu schaffen, weil wenn diese Folge erscheint, who knows, was mit dem mittlerweile passiert ist. Es ist der 29. April, 21.25 Uhr, also Mittwoch. Happy Birthday, Jörg Hirt. 40 Jahre bist du heute alt geworden.
Alles Gute, Jörg.
Alles Gute. Ich habe jetzt deinen Namen einfach mal gedroppt.
Vielleicht sind Timmy und Till Backhaus zusammen der Garant, dass die AfD die Wahl doch nicht gewinnt. Weil jetzt diesem unverwüstlichen norddeutschen ewigen dienstältesten Minister die Sympathien und Herzen der Bevölkerung entgegenfliegen.
Geht das aber nicht gerade in die andere Richtung, dass sie anfangen, sich zu beschweren, dass er es immer noch nicht geregelt hat und gleichzeitig er sich vielleicht mal um richtige Probleme kümmern sollte?
Ich glaube, auf den Marktplätzen dieses Bundeslandes wird er immer noch als Held gefeiert. Also wir haben tatsächlich so lange nicht mehr darüber geredet. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, was ich gesagt habe in diesem Podcast zum Thema, das ist doch mal wieder was Schönes. Und damit meinte ich natürlich explizit nicht diesen ganzen Rettungswahn, der dort stattfindet. Ich meinte eigentlich nur das Thema an sich, die Anteilnahme. Und da hatte ich ja gesagt, und jetzt wird wieder gesagt, denk doch an die ganzen anderen viel Wale, die geschlachtet werden. Was soll denn das einzelne Tier und so? Ist alles richtig, wenn du darüber redest, Millionen für die Rettung auszugeben. Privat, was für ein Blödsinn. Diese privat investierten Millionen könnten nun wirklich besser in die Rettung von ganz vielen Tieren investiert werden. Ständig werden auf der Welt verenden irgendwelche Tiere irgendwo. Das ist halt einfach Wildlife, das passiert. Und das ist vor unseren Augen passiert und wir daran Anteil nehmen, ist schön, aber das sollte uns nicht dazu verleiten, völlig durchzudrehen. Aber das sind ja auch nur einige. Einige drehen durch und der Rest beäugt das skeptisch. Aber Gott.
Aber die Leute, die durchdrehen, sind so laut.
Sie sind laut.
Man kriegt das so viel mit.
Sie sind immer laut, aber sie sind immer die wenigen. Die wenigen, die laut sind. Und wenn wir nicht aufpassen, dann werden diese wenigen Lauten von den vielen Stummen gewählt. Und das ist das, was gerade in Sachsen-Anhalt passiert. Und in all den anderen Ländern, die verloren sind.
Verloren? Mhm. Unwiederbringlich?
Naja, nichts ist unwiederbringlich.
Hier, unser guter Freund Joachim Telgenbüscher und sein Podcast, was bisher geschah, hat jetzt gerade ganz aktuell einen Zweiteiler veröffentlicht zur Berliner Mauer, den ich fertig gehört habe. Und das ist nochmal so crazy, wenn man diese ja doch noch nicht so uralte Geschichte, die ganz viele Menschen, die dort leben, am eigenen Leibe noch miterlebt haben, dass das teilweise so romantisiert wird und dass man da so zu den extremen Rändern tendiert. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ja, ich habe damals ja sehr eindringlich. Warst du nicht auch mal mit in Hohenschönhausen? Waren wir doch nicht sogar zusammen?
Nee.
Also was da an Verdrängung einer Diktatur passiert, das ist schon, das ist Suspension of Disbelief, ist da ganz groß geschrieben. Joachim Telgenbüscher hat auch kürzlich seine erste Podcast-Tour beendet.
Ja, Live-Tour.
Ist mit seiner Live-Tour durch 9 Städte, glaube ich, getingelt. Und nächstes Jahr geht's weiter. Der geht jetzt durch die Decke da.
Das ist auch einfach ein wirklich richtig guter, hochwertiger Podcast, der unterhaltsam erzählt ist, der auch sehr angenehm erzählt ist, der an den richtigen Stellen auch mal ein bisschen Lockerheit und Leichtigkeit hat, aber auch ganz viel tolle Geschichtsinformationen einem vermittelt.
Ja.
Was bisher geschah. Ganz, ganz toll. Großer Fan. So, Bärigkeit war die Frage. Ich kann Bärigkeit gerade gebrauchen, weil ich aktuell mich in einer Lebensphase befinde. Ich werde wieder versuchen, das nicht ganz vielleicht so abstrakt zu formulieren, wie wir das neulich schon mal gemacht haben, aber natürlich jetzt nicht in alle Details reinleuchten.
Da habe ich neulich Feedback zu bekommen, dass das schon sehr abstrakt
zu war. Zu dieser Folge?
Dass es wirklich schwer war, dass das tatsächlich ein Problem war. Nicht schlimm, aber dass man schon sich gewünscht hätte, dass man ein bisschen mehr erfahren hätte.
Ja, das sind einfach sehr neugierige Menschen und die nicht selber Gedankenfenster aufgemacht bekommen dadurch, weil das war ja eher meine Rückmeldung, die ich gekriegt habe, dass man dadurch angehalten ist, sich selbst ein bisschen zu reflektieren.
Doch, das ist auch passiert. Aber die beides ist passiert. Gedankenfenster sind aufgegangen, aber Gossip war gewünscht.
Genau. aber ganz so abstrakt wird es nicht. Also ein bisschen Gossip gibt es jetzt vielleicht. Also, Ich schreibe gerade an meiner Masterarbeit, die Ende Juli fertig sein muss. Und ich bin jetzt seit 7 Jahren Studierender, mit einem halben Jahr Unterbrechung. Und ich war nie ein guter Studierender im Sinne von besonders engagiert oder besonders motiviert oder besonders interessiert. Ich habe das Ganze eigentlich eher so überwiegend abgesessen, weil ich das halt für meinen Job brauche. Also ich brauche einfach nur einen Stempel. Ich habe im gesamten Masterstudium eigentlich inhaltlich nichts für meinen Job Relevantes gelernt. Durchaus ein paar Sachen, die für mich vielleicht persönlich interessant gewesen sind, aber auch nicht sehr viel. Deswegen sind alle Prüfungsleistungen meiner gesamten Uni-Karriere absolute Chores gewesen. Kannst du das mal auf Deutsch übersetzen? Notwendige Tätigkeiten.
Notwendige Alltagstätigkeiten, die aber einem große Pein und Frust bereiten, weil sie so langweilig und redundant sind. Redundant ist das falsche Wort. Repetitiv. Also Dinge, die man einfach machen muss, ohne dass sie einem Freude bringen.
Ja, richtig. Ohne Erkenntnisgewinn und ja, genau. Deswegen habe ich mich ganz schön dadurch gequält. Und jetzt stehe ich vor einem großen Abschluss, aber so eine Masterarbeit muss ich jetzt, glaube ich, niemandem erzählen, egal, ob man schon mal eine geschrieben hat oder nicht. Ich glaube, das Klischee, dass Leute in Masterarbeitsphasen ein bisschen am Rande ihrer Belastbarkeit stehen, es ist ja nichts Seltenes und da wird schon was dran sein. Und ich kann das auch bestätigen und das, obwohl ich ganz, ganz, ganz am Anfang stehe, aber das Gefühl habe, ich bin schon so 2 months in und habe keinen klaren Kopf mehr für irgendetwas. Das kann ich mir erklären, weil mich das im Kopf schon so lange beschäftigt, weil ich das gut vorhergesehen habe, wie schwer ich mich damit tue. Aber das Problem ist, was ich aktuell habe, ich habe ein bisschen das Gefühl, meine Selbstwirksamkeitserwartung verloren zu haben, die mich bisher sehr gut durch mein Leben gebracht hat. Ich bin, sagen wir mal, alles, was vielleicht nach der Schule kam, bin ich eigentlich immer angegangen mit, wird schon nicht so schwer sein, haben schon andere geschafft, ich krieg das alles irgendwie hin. Und es hat immer funktioniert. Das war in meinem FSJ so, das war in meiner Ausbildung so, das war dann irgendwie in meinen ersten Jahren im Beruf so. Ich war einfach sehr davon überzeugt, egal was ich tue, ich kann das, ich bin ein kluges Kerlchen, das wird mir alles schon irgendwie gelingen. Wenn vielleicht am Anfang nicht sehr gut, lerne ich aber alles irgendwann sehr gut. Und das hat sich auch immer bewahrheitet. Das heißt, ich habe rational gar keinen Grund anzunehmen, dass das jetzt weg sein könnte, weil warum sollte das plötzlich weg sein? Aber ich fühle das nicht mehr so. Ich habe so eine Diskrepanz zwischen meiner gefühlten und meiner gedachten Selbstwirksamkeitserwartung. Und das belastet mich total doll. Kannst du das verstehen? Ist das irgendwie
deutlich geworden? Nein, das ist sehr deutlich geworden. Realisiert sich dieses Gefühl in einer richtigen Sorge davor, es nicht zu schaffen, es nicht bewältigt zu kriegen? Ist das eine für dich realistische, in Anführungszeichen, Perspektive, dass du es nicht schaffen kannst?
In schwachen Momenten ja.
Und bedeutet nicht schaffen, du wirst nicht fertig oder das Ergebnis ist so schlecht, dass du nicht deinen Abschluss bekommst?
Nee, es wird nicht fertig.
Ja, weil, das ist, ja. Okay. Mhm. Und ist das wirklich nur gefühlt? Weil du sagst ja, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass du es nicht schaffst. Keinen faktischen, rationalen Greifer. Es ist nicht so, dass du sagst, Gott, du musst noch so viel lesen, aber du hast nur noch so wenig Zeit, sondern es gibt einen Zeitplan, es ist machbar, du könntest es schaffen. Es wird kein Wahnsinn von dir verlangt, aber trotzdem ist es ein überwältigendes Gefühl und vielleicht auch das Gefühl, was ist, wenn es noch nicht klappt. Ich habe darüber interessanterweise kürzlich sehr lange für mich nachgedacht, weil ich es irgendwann angefangen habe, als Last zu empfinden, was du gerade beschrieben hast, dass es am Ende immer alles klappt.
Das als Last zu
empfinden? Ja, also diese Garantie, dass man funktioniert, bedeutet auch, dass man nicht funktionieren darf. weil das Teil der eigenen Identität ist und weil sich das so festgesetzt hat und weil man häufig, habe ich auch schon Sachen sozusagen, so dieses Against All Odds, und am Ende geht, ist es trotzdem gut ausgegangen. Das immer wieder zu erleben führt dazu, dass ich manchmal denke, scheiße, das heißt auch, ich darf eigentlich niemals mal scheitern.
Mhm.
Oder was ja, heißt, ich darf
den,
nicht,
es den passiert Trugschluss, nicht. Den Trugschluss kann man ziehen, also es ist irgendwie nachvollziehbar, aber eigentlich folgt das ja nicht zwangsweise daraus.
Nee, aber das ist das Gefühl, das entsteht. Und du sprichst ja auch gerade von einem Gefühl. Und jetzt wäre meine Frage an dich, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte?
Dass ich nicht im Sommer fertig bin damit.
Ja, und dann? Was würde dann passieren, dann, realistisch? Also du gibst die Arbeit nicht ab. Was passiert dann?
Oh Gott, Alter. Gott, allein das ausgesprochen zu hören, macht mir schlechte körperliche Gefühle. Dann müsste ich wahrscheinlich noch eine schreiben.
Okay, wow.
Also keine Ahnung, hab ich wirklich gar nicht eine Millisekunde durchgespielt.
Hast du eine Betreuung?
Ja, eine sehr gute.
Und mit der sprichst du regelmäßig dann in den nächsten Wochen und Monaten über deinen Fortschritt? Ist das so angedacht?
Ja. Ja, so ist es angedacht. Ja,
gut, du bist wahrscheinlich einfach tatsächlich in einem guten Ding, aber es ist so ein Berg an Arbeit und du hast so wenig davon bereits geschafft, du bist so wenig an der Skulptur, die du behaust, du siehst nur den großen Block vor dir.
Ja,
richtig. Und du weißt noch nicht, was am Ende rausgeschält wird, wenn du drauf eingehauen hast.
Aber nein, ich weiß, also ich habe eine realistische Vorstellung davon, was am Ende dabei rauskommt, aber ich habe so wenig Lust auf die zahlreichen Hammerschläge, die es braucht, um das Ergebnis zu erreichen, die Chance, dass ich die realistische Möglichkeit manchmal in schwachen Momenten sehe, dass die Disziplin und Lustlosigkeit mich so hart kickt, dass das nicht funktioniert.
Dass du die Motivation nicht aufbringen kannst, diesen weiten, langen Weg zu gehen. Das kann ich sehr gut verstehen.
Ja, ist das ein bekanntes Gefühl?
Das ist ein bekanntes Gefühl. Das kenne ich tatsächlich. Und also ich hadere genau mit diesem Aspekt, dass man, also man, du und ich, wir wissen beide, dass die einzige Lösung für die Sache ist, die Hammerschläge zu machen. Das wird passieren. Richtig. Du wirst sie machen.
Richtig.
Und je mehr Hammerschläge du machst, umso weniger schlimm wird es auch. Das ist halt das Ding. Es ist nicht nur so, dass du sie machen musst und machen kannst und machen wirst, sondern es ist auch, wenn du ins Tun kommst, wird dieses Gefühl, das du jetzt empfindest, weniger schlimm sein. Ja. Trotzdem verstärkt es nur das Gefühl, dass du den Kack angehen musst. Und das ist, während du noch vor dem Klotz stehst, eine zusätzliche Last auf dieser Scheiße.
Richtig.
This is a problem. Und es gibt keinen Weg daraus.
Außer loszuklöppeln
oder sich einfach mal, vielleicht ein schlechter Zeitpunkt in deinem Leben, hin und wieder mal zu gönnen, auch mal zu scheitern oder auch mal nicht so krass zu leisten oder so. Du hast jetzt ja auch, es gibt ja verschiedene Arten zu arbeiten. Man kann ja auch einfach Abkürzungen nehmen, man kann Sachen schlecht machen, man kann Sachen panisch kurz vor Ende erst machen und vorher rumhängen und sich nicht so einen sinnvollen Arbeitsweg aufzuzeichnen. Und alles verschiedene Strategien, aber am Ende wirst du da irgendwas rausklöppeln.
Ja, das Gute ist, und das muss ich mir vielleicht noch mal ein paar Mal öfter vor Augen führen, es ist mir wirklich, und das ist keine Koketterie, sondern mir ist es wirklich egal, ob das eine gute oder schlechte Arbeit wird.
Weil es für dich auch wirklich egal ist, weil du kriegst einfach hinterher den Job, den du haben möchtest oder den du bekommst, das ist völlig egal.
Den ich schon seit 6 Jahren habe.
Ja. Genau.
Also es ändert sich gar nichts für mich, außer dass ich viel mehr Geld zur Verfügung habe. Also nicht nur, weil ich mehr Geld bekomme, sondern auch, weil ich nicht mehr jeden Monat viel zu hohe Studiengebühren bezahlen muss. Aber das ist egal. Über Geld müssen wir auch gleich nochmal reden. Scheiße. Pass auf. Gleich binde ich das nochmal ab, diese Story mit etwas, was mir passiert ist vergangene Woche. Das führt nämlich zu ganz viel Dünnhäutigkeit. Habe ich gemerkt. Und ich bin ja auch leider sehr gut da drin, mich selber zu bemitleiden. Und das macht es ja auch nicht leichter. Also da rauszukommen.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Ich begebe mich dann rein in dieses tiefe Jammertal. So ein bisschen wie Friedrich Merz, der sagt, kein Kanzler hat je sowas ertragen müssen.
Kein Student hat je sowas ertragen müssen wie du, Tim.
Ganz genau. Oh, habe ich gelacht, als ich das gelesen habe.
Aber ja, gut. Das ist wirklich ein Fall von Mimi.
Naja, letzte Woche habe ich entschieden, nach lang hin und her, dass ich mal ein neues Handy brauche. Ich bin ja immer ein großer Freund neuer Technik, aber beim Handy bin ich irgendwie immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich mir seit iPhone 4 immer iPhones hole und irgendwie ist der Sprung, auch wenn man 3, 4, 5 Jahre wartet, irgendwie immer nicht so wahnsinnig groß. Aber irgendwann merkt man dann doch, dass das ältere Modell ein bisschen langsamer wird, dass der Akku nicht mehr so geil ist. Und dann dachte ich mir, jetzt ist es soweit, ich mache mir einfach mal eine Vertragsverlängerung außerhalb der Zeit und hole mir dann gleich ein neues Handy dazu. Und habe mir das dann, ein iPhone 17 Pro ausgesucht, mir das zuschicken lassen mit DHL. Ich war musste arbeitsbedingt im Krankenhaus sein, habe dann währenddessen gesehen, oh, noch 20 Stops entfernt. Und ich habe so gerechnet, oh, 20 Stops, das dauert ja bestimmt noch mal eine ganze Weile. Ich bin in ungefähr 3 Stunden zu Hause. Ich teile meine Abstellgenehmigung für die Haustür, damit es auf jeden Fall da ist, weil ich habe keine Lust, bis morgen zu warten, um es mir an der Poststation da abzuholen. Weil das bisher immer sehr gut funktioniert hat. Mit allen anderen Sachen, die uns DHL jeweils hierher geliefert hat. Und jetzt war es so, dass ich rund 45 Minuten nachdem die gesagt haben, haha, dein Paket steht dort, wo du es hinhaben wolltest, herzlichen Glückwunsch, kam ich dann nach Hause und es war kein Paket da. Und ich habe hier alles abgesucht. Ich habe im Vorgarten alles abgesucht. Ich habe hier im Treppenhaus alles abgesucht. Ich bin bis nach oben gelaufen, ob das da irgendwo steht. Dann habe ich sogar noch den Nachbarn einen Brief geschrieben, also einen Zettel an die Tür gemacht. Hat jemand ein Paket gesehen?
Machen die nicht ein Foto davon?
Nee, das macht Amazon, nicht DHL. Oh,
okay.
Und dann habe ich natürlich ChatGPT befragt. Und wir wissen alle, ChatGPT ist sehr versucht einem ja immer ein sehr gutes Gefühl zu geben. Das ist ja eine große, große Stärke. Deswegen sind ja Leute auch so richtig, richtig gehend süchtig nach der Konversation, weil sie da so viel Bestätigung und Validation bekommen, wie sie im echten Leben gerne hätten. Aber selbst ChatGPT hat ziemlich direkt geschrieben, also wenn du eine Abstellgenehmigung erteilt hast, dann sieht das eigentlich schon ziemlich schlecht aus. Hast du wirklich überall geguckt? Frag doch noch mal bei den Nachbarn nach. Manchmal nehmen Nachbarn Pakete extra an sich, damit sie nicht geklaut werden. Niemand hat das Paket gesehen. Und jetzt habe ich einfach für die nächsten 3 Jahre jeden Monat 30 Euro Ratenzahlung für ein Handy, das ich überhaupt nicht habe.
Und irgend so ein Bastard rennt da draußen rum mit einem neuen iPhone.
Ja, hat im richtigen Moment das richtige Paket geschnappt und jetzt ein iPhone 17 Pro oder, wenn man es neuwertig verkauft, 1200 Euro.
Nein.
Jo.
Nein.
Das ist mir passiert. Und das hat mich wirklich, das war letzte Woche Dienstag, ich weiß genau, meine Frau war nicht da, die war über mehrere Tage zu einer Fortbildung in Wuppertal. Und ich war alleine, als das passiert ist, als ich da nach Hause kam. Und auch den ganzen Tag und den ganzen nächsten Tag. Und ich habe richtig gemerkt, mir ging es wirklich richtig doll schlecht deswegen. Und das ist überhaupt nicht meine Art. Ich bin Team, was nützt es, über verschüttete Milch zu klagen? Und lebe wirklich danach. Thank you, Alf. Aber ich konnte das nicht. Und das Geld, who cares?
Ich kann solche Sachen auch dann schwer verknusen. Ich habe jetzt ja auch mehrere mit unserem Bus und jetzt hier mit der Förderung für unsere Wärmepumpe, wo uns einfach mal 8.000 Euro durch eine Falschberatung entgangen sind, die ich aber gerade versuche wiederzubekommen, zumindest teilweise. Da bin ich noch in Verhandlungen mit dem Gewerk. Einfach eine richtig offensiv falsche Beratung und dadurch ist uns eine Förderung in Höhe von 8.000 Euro entgangen, die ohne Probleme ausgezahlt worden wäre. Und auch da habe ich so lange,
Aber ja. Das ist, finde ich, nochmal was anderes, weil ich konnte mich auch so doll über mich selber ärgern und das wenn stimmt. Du dich schon beraten lässt, dann lässt man sich ja auch drauf, was einem da gesagt wird. Und das ist bei mir nämlich das viel größere Problem. Also 8.000 Euro sind ja noch mal was anderes als 1.200 Euro. Aber das hat es für mich so hart gemacht, dieses, ich bin einfach so blöd, also so selber schuld. Ich habe, als ich das meiner Frau erzählt habe und ich gesagt habe, ja, ich habe da auf mein Handy heute gewartet, da habe ich eine Abstellgenehmigung. Und dann meinte sie, eine Abstellgenehmigung fürs Handy? Bist du verrückt? Und danach habe ich ihr jetzt halt die Geschichte erzählt. Und,
ja. Ja. Aber man möchte ja auch an das Gute in der Welt glauben. Und neulich hat mein Sohn erzählt, dass er wollte immer ein Fahrradtacho haben. Und irgendwann habe ich ihm eingekauft, weil er immer wieder gefragt hat. Und ich habe mich schon schlecht gefühlt, weil ich es nicht gemacht habe. Dann habe ich ihn gekauft und habe angebaut. Und er hat funktioniert und er war so glücklich damit. Hatte den dann ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder so. Und dann hat er erzählt, dass irgendwelche Jungs in der Schule den abgenommen haben, geklaut haben. Und das Kabel war auch noch durchgerissen. Und Bullies. Ich habe gedacht, was für, er hat es nicht gesehen, aber er meinte, er hat es abgestellt und hinterher war das und da sind auch manchmal so blöde Arschis an den Fahrrädern zugange. Und da habe ich auch wieder gedacht, bitte verliere nicht den Glauben an das Gute in der Welt und es ist so schlimm und es gibt einfach so schlimme Leute, die, es ist einfach so furchtbar, es ist einfach nur Zerstörung und es war einfach so viel Freude, die er dafür empfunden hat. Und das habe ich ein paar Tage mit mir rumgetragen, habe versucht, ihm das irgendwie, ich habe gesagt, natürlich, du kriegst einen neuen und so, aber trotzdem fand ich das so schlimm. Und dann ist rausgekommen, dass meine Frau seinen Reifen gewechselt hat und beim Reifenwechseln nicht nur den Tacho abgemacht hat, sondern auch noch mit dem Reifen das Kabel durchgerissen hat. Und da hatte ich richtig gute Laune. Weil ja, da war mein Glauben an die Welt wiederhergestellt. Es gibt diese Bullies, die ich mir schon ausgemalt hatte, die gibt es nicht. Aber der Typ, es war ein Typ, der dein Paket mitgenommen hat. Und er hat sich wahrscheinlich noch nicht mehr schlecht gefühlt. Er hat einfach gedacht, er hat Schweineglück gehabt. Und was für ein Arsch, der Idiot. Was für ein Idiot, der das vor seiner Haustür stehen lässt. Da denke ich, nein, so soll es nicht sein. Man soll kein Idiot dafür sein. Sollte normal sein. Ach Mensch, das tut mir leid.
Ja, mittlerweile, ich habe mir jetzt ein neues gekauft. das hole ich morgen ab. Das habe ich wäre heute geliefert worden. Ich habe aber keine Abstellgenehmigung.
Das gleiche nochmal?
Ja, klar.
Das heißt, du hast einfach jetzt doppelt so viel bezahlt.
Ich habe mich ja schon bewusst dafür entschieden. Ich wollte das schon haben. Und ich brauche bald eins. Und ich werde jetzt nicht nochmal einen Vertrag abschließen, um es abstottern zu können.
Aber auch geile Privileged Life, dass sowas möglich ist. Das habe ich
absolut.
Auch.
Absolut.
Also bei einer Summe von 8.000 Euro hört es halt einfach auf. Ich meine, wenn du dein Haus sanierst und da sind Summen im Spiel, da wird dir schwindelig. Und wenn du das über 30 Jahre lang monatlich aufteilst, ist es auch pro Monat wirklich nicht mehr so viel. Aber es ist einfach so viel reines Geld, das verloren geht. Und so viel Geld zu verlieren, kann auch ich mir nicht leisten, eigentlich. Wir haben ja auch damit kalkuliert und gerechnet. Ja. Und die Handwerker sind total nett und die sind auch ganz schuldbewusst und so. Die mussten jetzt mal mit ihrem Chef reden, ob sie noch runtergehen können, weil ich habe auch gerade gedacht, das ist auch ein bisschen scheiße, ihren Podcast zu erzählen. Oh, da habe ich 8.000 Euro verloren. Das kann ich mir nicht leisten, liebe Leute da draußen. Das ist nicht so, dass ich das einfach aus der Portokasse bezahle. Ich wollte nochmal zurückkommen zu deiner Masterarbeit. Und das, was ich eben gesagt habe mit diesem Druck funktionieren zu müssen und dem Wissen, dass man funktionieren wird und dass das eine Last ist, das kann man auch umdrehen. Und eine Sache, die mir wirklich psychologisch manchmal geholfen hat in solchen Situationen, ist, wenn dein Abgabetermin ist, dann weißt du realistisch mit einer sehr, sehr hohen Sicherheit, dass du eine fertige, bestehen werdende Arbeit abgeben wirst. Und an diesem Tag wird es einfach vorbei sein. Egal wie scheiße es bis dahin noch wird und egal wie scheiße es jetzt gerade ist, dann wird es vorbei sein und dann wirst du nie wieder in deinem ganzen fucking Leben eine vergleichbare Arbeit schreiben. Und ich habe damals, als ich meine letzte Arbeit geschrieben habe an der Uni, habe ich genau das gedacht. Habe genau gedacht, wie geil, das ist das Letzte, weil man ja so viele von diesen ganzen kleinen Kackhausarbeiten und so. Und bis heute bin ich so unendlich froh darüber, dass ich diese Art von Nervaufgabe, ich habe viele davon auch, ich fand viele Themen toll, ich habe viele gerne geschrieben, aber dieses, du musst bis dahin das fertige Produkt abgeben und diese Art zu arbeiten daran, ganz alleine für dich mit diesen Scheißquellen und dem ganzen Kack, das ist vorbei, das ist nicht mehr Teil meines Lebens und ich wusste damals, dass das vorbei ist und es ist vorbei und es ist herrlich. Und da an dem Punkt wirst du auch in diesem Sommer sein. Dann sitzen wir irgendwo auf dem Deich und öffnen ein alkoholfreies Bier.
Ja, so ungefähr stelle ich mir das vor. Ich habe, also, danke für den guten Tipp. den wende ich selber an, seitdem ich das Studium angefangen habe, schlussendlich. Oder seitdem ich weiß, wie quälend solche Dinge sein können. Das ist mir sehr bewusst. Und das wird einer der glücklichsten Tage meines Erwachsenenlebens sein.
Ah, so schlimm.
Oder ganzen ist. Lebens.
So schlimm.
Ja, glaube ich schon. Ja.
Tim.
Ja, ja, wie gesagt, ich begebe mich rein in den Sumpf der Scheiße. Und das kommt ja auch noch dazu, auch hier Kopf und Herz und so, oder Kopf und Bauch. Mir ist ja bewusst auch, dass das ein bisschen albern und übertrieben ist. Ich bin ja wirklich nicht der einzige Mensch, der es gerade machen muss. Und manche meiner KommilitonInnen sind junge Eltern oder Eltern von jungen Kindern, mehreren teilweise. Was das für ein Abfuck für die sein muss. Und ich bin super auch hier privilegiert. Also,
aber es gibt auch Leute, die irgendwo gerade ihr zweites Bein verloren haben und ausbluten. Also schlimmer geht es immer. Und ich habe da genau darüber neulich nachgedacht, wie doll man eigentlich sich in sein eigenes Leid begeben darf, wenn man so krass privilegiert ist. Und wann ist von nachvollziehbarem Gefühl in weltentrückter Dekadenz umschlägt? Oder
und? Wann? Was war das Ende deiner Überlegung?
Ich glaube, man kann nicht. Es gibt kein Status, der hoch genug sein kann, kein Privileg, das groß genug sein kann, das einem verbietet, traurig zu sein.
Ja.
Es ist aber so, dass man nicht über alle Dinge traurig sein sollte, wenn man privilegiert ist. Also es gibt Dinge, wo man wirklich sagen muss, hier ist eine Grenze, du kannst jetzt wirklich nicht einen Zusammenbruch haben, weil die Handwerker den falschen Farbton ausgewählt haben. Da kannst du dich drüber ärgern, aber da darfst du nicht sagen, wie kann mir nur immer so etwas Schreckliches passieren? Das heißt, es hängt, und es gibt einen Zusammenhang vielleicht auch zwischen, also, ne, vielleicht können Leute, die weniger privilegiert sind, sich auch schneller über Sachen beschweren, aber es gibt keinen Status, der dir verbietet, nicht auch selber unglücklich zu sein, enttäuscht zu sein, frustriert zu sein, ziellos zu sein, verunsichert zu sein. Das dürfen wir alle.
Ja, und das sind alles Dinge, die weiß mein Kopf, die fühlt mein Herz aber nicht. Und das ist, glaube ich, so das Hauptproblem. Also das ist einfach so eine leichte Disconnection zu mir selbst, die daraus folgt.
Aber ich finde, dass dein Kopf jetzt mal ein bisschen nachsichtiger sein sollte mit deinem Herz. Ich glaube, du solltest dem Gefühl vielleicht auch den nötigen Raum geben und zu sagen, das ist okay, das ist, du musst dich sozusagen nicht schlecht dafür fühlen, nochmal extra. Du hast schon ein schlechtes Gefühl und dein Kopf sagt jetzt, du darfst dieses schlechte Gefühl nicht so richtig doll haben vielleicht. Oder es wird schon nicht so schlimm oder stell dich nicht so an. Oder es ist einfach eine Belastung und die ist real und du kannst trotzdem damit umgehen und du wirst es auch schaffen, aber trotzdem musst du dich nicht noch zusätzlich selbst geißeln dafür.
Du bist ein guter, positiver Bär. Danke. Das war doch fein. Und das war jetzt gar nicht, das war eigentlich gar nicht abstrakt. Das war super konkret. Ich habe überhaupt nicht das gemacht, was ich vorher angekündigt habe.
Na, du hast gesagt, dass es weniger abstrakt wird.
Aber ich habe schon gesagt, dass es trotzdem noch abstrakt ist. Nichts daran war abstrakt.
Nein, daran war nichts abstrakt.
Wir haben die ganze Zeit am offenen Herzen operiert.
Zeit für Callbacks.
Oh, gern.
Ja, kann ich einen Schnitt
machen?
Ja,
ganz wichtig. Ja, bitte, bitte, bitte.
Willst du anfangen, weil ich meine aufgeschrieben habe? Wichtiges.
Ich habe meine auch aufgeschrieben. Ich habe einen wichtigen, aber mach du mal zuerst.
Ich habe 6 Stück oder so. Erstens, wir haben letztes Mal verpasst, nachdem ich dir den Link sogar geschickt habe per WhatsApp, haben wir nicht im Podcast über Magawa gesprochen.
Ja, das stimmt.
Und das auch
ganz die Hero Rag. Die Hero Rag, alles über Magawa.
Es gibt die Folge Alles über Magawa, wo wir über die Minenspürratte Maga war gesprochen haben, die so vielen Menschen das Leben gerettet hat und so viele Minen aufgespielt haben, dabei nicht gestorben ist und irgendwann friedlich an Altersschwäche verschieden ist, die hat jetzt eine Statue bekommen.
Aber erst ist sie noch offiziell in Rente gegangen, glaube ich. Die hatte sogar einen
schönen Lebensabend. Ja, sie ist in Rente gegangen, hat einen schönen Lebensabend gehabt, ist verstorben und jetzt hat sie eine Statue bekommen. Das wollte ich doch nochmal sagen. Dann war ich neulich...
Herzlichen Glückwunsch, Rest in Power.
Rest in Power? Ist das so ein Ding?
Ja. Ja.
Okay, cool. Dann war ich neulich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder im Edeka in der Rindermarkthalle, wo ich früher häufig einkaufen war, weil ich da gewohnt habe.
Ja.
Haben alles umgebaut. Und was war da? Er war ein großes Display aufgebaut. Jetzt sind wir wieder im Supermarkt. Und dort war mit einem großen Schild hier... gibt es das fette Brot. Da haben sie ja. Das fette Brot, das du als Special Edition bekommen hast, jetzt einfach so rausgeballert.
Ja, aber nur in bestimmten Märkten. Also das gibt es nicht überall, haben sie bei Instagram beworben.
Ich habe überlegt, ob das die Restbestände sind oder ob sie einfach gedacht haben, geil,
vermute,
Brot backen können wir einfach noch mehr und wir haben sowieso schon das Design für die Packung, da können wir noch mal ein paar Kröten verdienen.
Ja, vielleicht auch das, wo sie mit der Musik jetzt nicht mehr so viel Geld verdienen, weil sie keine mehr machen.
Oder sie hatten eine Limited Edition in einer bestimmten Auflage, aber die Bäckerei, die ihnen das fette Brot gebacken hat, hat gesagt, nee, wir machen das erst ab dem Vierfachen. Und wir haben ja gelernt, dass das ewig haltbar ist und deswegen ist es jetzt in der Rindermarkthalle.
Auch möglich. Ja, okay.
Dann haben wir mal irgendeiner Podcast-Folge, habe ich gesagt, gibt es nicht irgend sowas wie, also da haben wir über Worte für Toiletten gesprochen.
Stilles Örtchen für ich so gehe auf Toilette.
Genau.
Oder?
Ja. Ja. Mit das, also ich habe angefangen mit, ich muss mal für kleine Mädchen. Und dann habe ich irgendwas mit Kalkutta immer gesagt.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja, und da habe ich schon da gesagt, ich weiß nichts mit Kalkutta.
Genau. Und tatsächlich, ich habe noch irgendwie gesagt, ist das nicht irgendwie am Ende des Ganges oder sonst was? Und tatsächlich, es ist keine Redewendung, ich habe es gegoogelt, aber ein ehemaliger Chef von mir, der hat immer gesagt, ich gehe mal Raum Kalkutta.
Mhm.
Und wenn jemand gefragt hat, worauf er nur gewartet hat, was Raum Kalkutta ist, hat er gesagt, am Ende des Ganges. Das hat er sich ausgedacht. Das habe ich mir gemerkt. Und das habe ich versucht, den anzubringen. Und dabei habe ich herausgefunden, dass es ein Schlagerlied gibt, das heißt, Kalkutta liegt am Ganges. Oder es gibt die Textzeile da drin. Und wenn man das googelt, dann findet man ganz viele Einträge darüber, die sagen, dass Kalkutta gar nicht am Ganges liegt, sondern dass der Fluss, an dem Kalkutta liegt, dort anders heißt. Insofern ist der Schlager falsch, der Spruch von meinem Chef doof und falsch. Und trotzdem denke ich manchmal noch Raum Kalkutta.
Worte schaffen Wirklichkeit.
Worte schaffen Wirklichkeit. So, und dann... haben wir darüber gesprochen? Ah, nein, ich will dich eine Frage stellen. Ich habe so viel geredet. Und dann bist du erstmal dran und dann kommen meine beiden anderen. Ich habe gerade die Folge gehört, wo wir über das Dschungelcamp geredet haben und du einfach 17 Minuten lang über Gil gesprochen hast.
Ja.
Und in einem Nebensatz hast du gesagt, dass Gil mit Simone Ballack bei einer Nachtwache irgendwas besprochen hätte.
Ja, genau.
Und da sind meine Ohren spitz geworden und ich habe gedacht, die machen da Nachtwache wegen wilder Tiere oder was? Und da wollte ich wissen, warum machen die Nachtwache? Und vor allen Dingen ist in all den Jahren Dschungelcamp schon mal was bei der Nachtwache passiert.
Was in welche Richtung passiert?
Wofür die Nachtwache gebraucht wurde.
Nee, das funktioniert so nicht. Die Nachtwache, also die Regel ist, die haben ja ein Lagerfeuer da brennen.
Ja.
Ah. Und dieses Lagerfeuer muss immer brennen. 24/7. Und dafür müssen immer mindestens zwei Leute für viele Stunden nachts wach sein, was aber vor allem natürlich den Sinn und Zweck hat, die noch mehr an den Rand ihrer körperlichen Erschöpfung zu bringen. Und idealerweise gute Zwiegespräche, wenn da so übermüdete, hungrige Leute, die seit 10 Tagen zusammengefecht da 2 Stunden nachts ins Feuer starren, kommen vielleicht ganz besonders gute Geschichten zutage oder so. Also ja, da wird viel geredet, viele Sachen ausgetauscht, viel gelästert, wahnsinnig viel gelästert. Und das ist natürlich dann gute Unterhaltung für die.
Aber es gibt keinen wirklichen Grund, warum es vollbrennen muss. Das ist sozusagen nur eine künstliche Herausforderung noch, die geschaffen wird.
Ja, ich weiß nicht, ob es da irgendeine fadenscheinige Erklärung für gibt, im Sinne von, ist sonst gefährlich.
Die Tiere müssen ferngehalten werden.
Ja, genau.
Und ist das Feuer schon mal ausgegangen?
Wenn, sieht man das nicht, aber manchmal werden die ja bestraft für Regelverstöße. Und da werden dann häufig so diese ganzen Regelverstöße, die es da so theoretisch gibt, so zusammengeschnitten, so tagsüber geschlafen dürfen die nicht. Mikro abgenommen dürfen sie nicht. Alleine auf Toilette gegangen dürfen sie nicht. Und das wird dann immer so zusammengeschnitten und dann gibt es auch häufig, keiner war am Feuer. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch mal eines Feuer ist ausgegangen gab.
Warum müssen sie zusammen auf Toilette gehen?
Ich, aus offiziell Sicherheitsgründen, ich glaube vor allem Schikane. Weil die dann ja auch nachts jemand wecken müssen, weil die müssen auch immer mindestens zu zweit am Feuer sein.
Okay.
Also, ja. Die schlafen eh schon schlecht und müssen sich gegenseitig aufhängen. So, und dann wolltest du was noch wissen?
Das war okay. Die Frage, ich wollte nur wissen, ob schon mal die Nachtwache gebraucht wurde, weil ich dachte, es geht darum, dass die vor Tieren bewachen. Und ich wollte wissen, also wenn sie die nicht brauchen würden, fände ich seltsam, dass sie das so viele Jahre lang machen. Und wenn sie es gebraucht haben, dann hätte mich interessiert, was da passiert ist. Ob die mal so ein Wildschwein abfighten mussten. Gibt es denn auch drei Wildschweine? Weiß ich nicht.
Also da sind es eher Schlangen und Spinnen, die da gelegentlich mal von Rangern aus dem Camp entfernt werden müssen.
Mhm. Möchtest du jetzt deinen Callback machen?
Ja, und zwar ist er mir ganz wichtig. Eigentlich ärgere ich mich, dass ich das hier schon viel früher gesagt habe. Es war mir so peinlich auch im Nachhinein, weil ich noch von selber drauf gekommen bin. Ich habe doch sehr prominent die Metapher benutzt, ich möchte in der letzten Folge, ich möchte die Medien an die Kandate nehmen. Mhm. Und ich frage dich noch, Kandate, ist das richtig? Und du sagst, Kandate ist ein Wort. Und dann bleibe ich, genau, und dann bleibe ich dabei und benutze das noch häufiger. Und dann, ich hatte aber, deswegen habe ich auch nochmal nachgefragt in der Folge, auch schon das Gefühl, irgendwas ist komisch daran. Und dann habe ich meiner Frau einen Tag später davon erzählen wollen und dann ist es mir sofort selber eingefallen. Das Wort heißt natürlich Kandare.
Kandare. Ich habe jetzt Kandare gedacht.
Kandare. Also ich würde es aussprechen Kandare, aber richtig geschrieben ist es Kandare mit nur einem A.
Ja. Und, was hast du gesagt?
Kandate.
Ach so, du hast ein T am Ende eingeführt.
Genau, ich habe Kandate gesagt. Und dann bin abgenickt.
Es kam ja beim Hören ist es mir, beim Sprechen ist mir nicht, aber beim Hören habe ich gedacht, ei, bist du dir dazu sicher gewesen?
Ja, irgendwas war daran seltsam. Aber jetzt habe ich es richtig gestellt und ich bin daraufhin ein bisschen, habe ich mich verloren in dem Wikipedia-Artikel zur Kandare. Weißt du, was das ist?
Nein.
Also es kommt von Ungarisch Kantar und bedeutet Zaumzeug.
Ich wollte gerade Pferde sagen, aber ich wollte nämlich nicht in die Nesseln setzen. Ich wollte wirklich Pferde sagen.
Man nennt es im Pferdesport ein ungebrochenes Gebissstück mit Hebelwirkung im Unterschied zur hebellosen Trense. Damit kann man das Pferd mit viel krasseren Signalen signalisieren, wo es hin soll und viel schneller, doller,
mehr Zucht. Das hat meine Tochter mir immer erzählt.
Ja. Und das ist echt krass. Und dann möchte ich einmal ganz kurz einen kleinen Teil vorlesen, weil das
heißt, wenn man jemanden an die Kandare nimmt, dann gibt man ihm kein wenig Handlungsspielraum und führt ihn sehr eng und lässt ihn wenig. Das ist ja genau
im Geht's ja, ne? Und das müssen auch ProfireiterInnen sein, die mit diesen Kandaren hantieren, weil sonst auch die Verletzungsgefahr groß ist fürs Tier.
Mhm.
Genau. Und ich möchte ein bisschen was einmal vorlesen, und zwar aus dem Artikel, also aus dem Unterkapitel Wirkung. Die Kandare wirkt auf dreifache Weise. Zum einen wird durch Zug am Zügel ein Zug auf das Maul in Richtung Hand ausgeübt, zum anderen der Unterkiefer zwischen Stange und Kinnkette gedrückt. Weiterhin entsteht durch den Hebel über das Zaumzeug ein Druck auf das Genick. Diese Wirkung ist desto stärker, je größer das Verhältnis von Unterbaum zu Oberbaum ist. Aus der bloßen Länge des Unterbaums lässt sich allein nicht auf eine scharfe Kandare schließen. Lange Unterbäume in Verbindung mit langen Oberbäumen lassen die Kandare in Anführungszeichen langsam und fürs Pferd vorhersehbarer wirken. Das heißt erst nach einem gewissen Zügelweg. Wichtig für die Wirkung der Kandare ist die korrekte, in Klammern nicht zu enge oder zu lockere, Einstellung der Kinnkette sowie Auswahl einer Kandare mit zum Pferdemaul passender Zungenfreiheit.
Ich glaube manchmal, dass diese Fachsprache nur der Exklusion dient.
Ich fand das so schön, dass das ja wirklich, wie du sagst, eine eigene Fachsprache hat,
ja,
die wahrscheinlich für Menschen, die sich damit professionell auseinandersetzen, ganz normal wirkt.
Absolut. Pass auf, ich habe hier ein schönes Beispiel von, ich hatte ja gerade berichtet von der Fehlberatung für die Förderung. Und es war nämlich so, dass mir gesagt wurde, nein, mach nicht dieses Programm, Förderprogramm, sondern mach das andere. Und ich sagte schon, ich glaube, das ist falsch. Und dann, nein, wir haben das alles geklärt, das ist richtig. Und dann habe ich das Förderprogramm, was ich hätte kriegen müssen, nicht beantragt, bevor die Maßnahme kommt, deswegen kann ich es nicht mehr machen, habe aber das falsche Förderprogramm beantragt. Und zwar bei der KfW, wo ich sowieso schon Förderkredit habe. Und man darf nicht die Förderung und den Förderkredit gleichzeitig haben, sonst wird der Förderkredit wieder weggemacht. Das wäre hochdramatisch gewesen. Mhm. Dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich muss das jetzt zurückziehen. Da haben die gesagt, ist gar kein Problem. Sie müssen einfach das nicht einreichen, dann ist das alles okay. Aber Sie können zur Sicherheit nochmal eine Mail schreiben, dass Sie das zurückziehen wollen. Das habe ich gemacht. Am 25. März habe ich geschrieben, wie telefonisch angekündigt, muss ich unseren Förderantrag für eine Wärmepumpe zurückziehen. Da von unserem Heizungsbauer bla 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 bla. Es besteht eine Zusage über einen Förderkredit, sodass eine Doppelförderung nicht möglich ist. Es handelt sich um die Zuschusskontonummer sowieso. Ich bitte um Bestätigung, dass der Antrag zurückgezogen wurde, sodass unser Kredit nicht gefährdet wird. Relativ klar und deutlich. Jetzt habe ich eine Antwort heute bekommen mit dem Satz. Erstmal, wie Sie uns mitgeteilt haben, liegt Ihnen bereits eine Zusage vor. Bitte beachten Sie, dass eine gleichzeitige Inanspruchnahme der beiden Förderprogramme nicht möglich ist. Weiß ich, deswegen habe ich euch geschrieben. Ja. Jetzt kommt der Knüller-Satz. No shit, Sherlock. Versuch mal, diesen Satz schnell einfach zu verstehen. Wir fechten daher unser auf Abschluss eines Zuschussvertrages gerichtetes Vertragsangebot aufgrund des Vorliegens eines Irrtums über verkehrswesentliche Eigenschaften gemäß § 119 Absatz 2 BGB an und halten uns an dieses Angebot nicht mehr gebunden. Ferner künden wir bereits jetzt vorsorglich das Zuschussverhältnis mit der Zuschussreferenznummer Grundlage der Kündigung aus § 4 Absatz 7 bitte. Den Zuschuss werden wir aufgrund der erfolgten Kündigung nicht mehr auszahlen. Bitte beachten Sie, dass Ihnen der Zuschuss aus technischen Gründen auch weiterhin im Portal angezeigt wird. Jetzt wusste ich nicht, ob die einfach das gemacht haben, was ich wollte. Oder ob sie mir jetzt auch noch meinen Kredit geklaut haben. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, Entschuldigung, ich verstehe Ihre Mail nicht. Und dann hat er gesagt, nee, ist alles richtig. Und dann habe ich ChatGPT nochmal zur Sicherheit gefragt. Und der hat gesagt, ChatGPT war mega lustig. ChatGPT meinte nämlich, die machen das aus Gründen, dass sie abgesichert sind. Und die sagen sozusagen zum einen, wir tun so, als hätten sie den gar nicht beantragt. Und zur Sicherheit kündigen wir ihn aber auch noch. Mhm. Deswegen ist das doppelt. Und deswegen dachte ich, sie meinen beides. Und am Ende hat ChatGPT gesagt, kurz in deinen Ton übersetzt, du sagst, ich ziehe den Antrag zurück. KfW sagt, wir löschen ihn aus der Zeitlinie und verbrennen die Asche, nur um sicher zu gehen. Und ich wünschte so sehr, ich hätte diese E-Mail bekommen, in der einfach da stand. Damit hätte ich was anfangen können. Und wo wir schon bei ChatGPT sind, wir haben in einer der letzten Folgen darüber gesprochen, was passiert, wenn man vom Äquator an den Nordpol gebeamt wird.
Ja.
Oder? Warum nochmal? Ich weiß den Kontext nicht mehr genau.
Es ging darum, genau, ob man das spüren würde, wenn man jetzt von plötzlich, dass sich jetzt für dich subjektiv die Erde schneller dreht.
Ja, genau.
Ja.
So ist es. Und ich habe jetzt ChatGPT gefragt, ob man das spüren würde. Und ChatGPT antwortet, am Äquator bewegst du dich durch die Erdrotation mit 1670 km/h nach Osten. Ja. Das ist so, da haben wir auch gesagt, es kann nicht sein, dass man das nicht spürt. 1600, das ist so schnell. Diese Geschwindigkeit verschwindet nicht, nur weil du dich teleportierst. Am Nordpol ist deine Rotationsgeschwindigkeit relativ zur Erdoberfläche gleich 0. Ergebnis, du würdest am Nordpol plötzlich eine enorme seitliche Geschwindigkeit relativ zum Boden haben. Du würdest dich nicht einfach ruhig hinstellen können, sondern würdest mit 1670 km/h tangential über den Boden schießen. Praktisch sofort katastrophale Reibung, Einschlag tot. Und jetzt habe ich an Captain Kirk gedacht, dachte, wenn der sich irgendwo hinbiegt, dann schießt, und auch die Vorstellung, dass du sozusagen gerade zum Boden so zack, einfach seitlich weiterschießt, ist sehr lustig.
Aber wie ist es denn umgekehrt?
Habe ich auch gefragt.
Mhm.
Also, Fliehkraft ist nicht die Hauptkraft. Am Äquator wirkt zwar bla 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 bla. Stell dir vor, du sitzt in einem Karussell außen schnell und wirst plötzlich in die Mitte teleportiert. Du würdest seitlich weiterfliegen, weil du die Geschwindigkeit behältst. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn... Also erstmal habe ich gesagt, wie wäre es, wenn man nicht den Nordpol nimmt, sondern nur ein paar Kilometer weiter südlich. Auch da ist es immer noch massiv spürbar. Immer noch Flugzeug bis Überschallbereich relativ zum Boden. Wenn du dich einfach nur ein bisschen hinterher teleportierst. Und dann, ich habe noch den schönen Gedanken gehabt, dass wenn du am Nordpol stehst, in jede Richtung, in die du gehst, gehst du nach Süden. Das finde ich irgendwie schön.
Ja, stimmt.
Der Effekt bleibt brutal spannend. Und dann habe ich dieses andersrum. Die
Synthese von T.S. Ullmann.
Was sagt er?
Als wäre das einer von ihm.
Ah ja. Ach so, es klingt wie ein Text von dich, es gibt einen.
Nee, es klingt.
Vom Nordpol zum Äquator ist es genauso schlimm, nur spiegelbildlich. Du aber startest man mit dann 0 km/h so Ortsgeschwindigkeit und am Äquator bewegt sich der Boden dann aber mit 1670.
Ja, genau. So stelle ich mich vor.
Geht die Welt inklusive Luft rasend nach Osten an dir vorbei. Mit dieser Geschwindigkeit. Du wirst ja, sofort von der Luft mitgerissen, extreme Beschleunigung durch Luftwiderstand, ebenfalls nicht überlebbar.
Würde Iron Man das überleben?
Nein, ich glaube nicht. Äquator zum Pol, du schießt seitlich los, Pol zum Äquator, die Atmosphäre haut dich um. Beam ohne Impulsanpassung, fast immer tödlich. Geht nur mit eingebauter Geschwindigkeitskorrektur.
Macht Scotty das.
Ja, aber was ist, wenn sie sich irgendwo hinbeamen, wo sie gar nicht wissen, wo sie hinkommen und keine Ahnung. Da sieht man mal, was da alles dranhängt. Das ist nicht einfach nur so ein Typ, der einen Schalter hochschiebt. Der muss richtig krasser Mathematiker sein. Und Physiker.
Der verrückte Schotte hatte richtig was auf dem Kasten.
Ja, ja. Und ich musste aber heute in der Bahn, als ich das gelesen habe, so lachen. Über diese...
ja. Diese bildliche Vorstellung. Ja.
Das wollte
ich glaube, Iron Man würde das überleben.
Ja?
Ja, ist meine These. Bevor die Folge ausgeht, ich möchte gerne mit dir noch über den vergangenen Sonntag reden.
Ja.
Was war da?
Da war schönes Wetter, wie immer, wenn der Hanse-Marathon stattfindet.
Hassbar.
Es ist der Hanse-Marathon. Hör auf mit diesem Sponsorship. Also, der Marathon in Hamburg, ein traditionsreicher Lauf an Elbe und Alster entlang. Wunderschöne Strecke insgesamt, habe ich nochmal gedacht. Du bist ihn schon einmal komplett gelaufen?
Zweimal.
Zweimal komplett gelaufen?
Mhm.
Und dieses Jahr hast du den Halbmarathon mitgemacht.
Richtig. Und letztes Jahr die Staffel.
Letztes Jahr die Staffel. Wie viel bist du bei der Staffel gelaufen?
Die zweite Strecke für 12,7. 12.
Genau, bei der Staffel gibt es 5,4, 9,7, 12, irgendwas und 15, irgendwas. Und tatsächlich, obwohl ich noch niemals in meinem Leben bei irgendeinem Lauf mitgemacht habe, außer beim Cooper-Test bei Herrn Schneegers, nichts, ich habe keinen einzigen Lauf jemals mitgemacht, wurde ich unter anderem aber hauptsächlich von meiner Frau dazu überredet, bei einer Staffel mitzulaufen und die kleinste Strecke mit 5 irgendwas zu machen. Und ich bin auch insgesamt in meinem Leben, kann ich an zwei Händen abzählen, wie oft ich gejoggt bin, davon 4-mal in den letzten 2 Monaten. Und so war ich plötzlich auf dieser wunderbaren Strecke und habe auch gedacht, geil, ich habe das gemerkt, auch untrainiert schaffe ich 5 Kilometer, jetzt bin ich ein bisschen besser trainiert als sonst und ich kriege sozusagen kostenlos und ohne große Anstrengung diese heftige Atmosphäre mit. Und was das für eine wunderschöne Sache ist. Von außen betrachtet war ich immer ein bisschen skeptisch, dachte, schön, ich habe es auch als Zuschauer manchmal verfolgt.
Du bist schon mal 1 Kilometer mit mir mitgelaufen.
Ich bin schon mal 1 Kilometer mit dir mitgelaufen. Und jetzt durfte ich, und das ist ja denn doch, ich bin nicht sehr schnell gewesen, ich bin 36 Minuten gelaufen für diese 5,5 Kilometer. Es ist schon lang genug, um das wirklich auszusaugen.
Ja. Sag mal nochmal, welchen Streckenabschnitt hattest du?
Ich bin gestartet an der Sengelmannstraße am Überseering.
Ja.
Und bin dann im Grunde einmal die großen Alsterknick oben, zu Ohlsdorf hoch, einmal um die Kurve und dann Alsterdorf wieder raus. Mhm. Und die Strecken sind ja ganz unterschiedlich. Das ist nicht der
schönste Abschnitt.
Aber er war trotzdem schön. Also zum einen ist es mit der Alster schön und zum anderen war es mit den Menschen so schön. Denn es gibt ja Gebiete, da ist nicht viel los an der Strecke. Es gibt natürlich das in der Innenstadt das große Getöse. Aber da, wo ich war, da waren so Leute, die haben ihre Gartengarnitur an die Strecke gebaut und saßen da mit ihren Nachbarn und haben gegessen und getrunken. Es gab Leute, die haben so tolle Sachen aufgebaut, so tolle Schilder gemacht. Es gab auf Verkehrsinseln kleine Bands, die da einfach so Rentnerbands, die ja gespielt haben. Oder ein ganzes, vor so einem Seniorenheim stand so ein ganzes Orchester und hat Musik gemacht. Und die Leute haben gerufen und dieses Anfeuern und man fühlt sich so verbunden mit denen und die ganzen Kinder, die einem abklatschen und wie alle zusammen nur positiv sind. Und ich hatte auch das Gefühl, die Leute, die an der Strecke stehen, die leisten irgendwie genauso einen wichtigen Beitrag zu dem Event, wie die Leute, die laufen. Das ist so schön, was da passiert. Und definitiv. Es ist so eine richtige Community der gesamten Stadt. Weil das wirklich sind die Privatleute, die da wohnen, es sind irgendwelche Vereine, es sind die ganzen vielen HelferInnen, die da irgendwie Wasser und Cola und Elektrolyte ausgeben. Es ist so ein tolles, wir bauen uns zusammen ein gemeinschaftliches Ereignis in unserer Stadt und für alle ist es nur toll, außer für die, die genervt sind, weil die Bahnen verstopft sind.
Ja, richtig. Also da habe ich tatsächlich auch drüber nachgedacht.
Oder so.
Genau, als wir nach dem Halbmarathon nach Hause gefahren sind und die gerade so dann angefangen haben, so ein bisschen abzubauen, da in dem Bereich, wo wir auch wohnen, wo auch die Strecke unmittelbar lang führt. Und es ist ja schon so, auch gerade weil es dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt oder seit vielen Jahren war, dass erst Marathon und Staffel gestartet ist am Morgen um 9, glaube ich, ne? 9 geht's los.
Genau.
Und nicht wie die Jahre davor, eine halbe Stunde vorher oder hinterher der Halbmarathon gestartet ist, sondern dass dass der Halbmarathonstart erst um 14 Uhr war. So dass sich natürlich diese ganzen Streckensperrungen halt noch viel weiter in den Nachmittag reingezogen haben. Und ich habe schon gedacht, man wird hier auch als Stadt so ein bisschen in Geiselhaft genommen.
Ja.
Weil es ja wirklich, also zumindest wenn du aufs Auto angewiesen bist, Strecken gibt. Stell dir mal vor, du bist mit deiner Frau kurz vor der Entbindung. Ja. Und dann muss es losgehen. Und dann musst du rechtzeitig in deine Klinik kommen. Und dann ist da aber die Strecke zwischen.
Ja, ist schwierig, aber es ist ein Sonntag, da ist schon mal insgesamt weniger los. Es ist eine Strecke, die sowieso total auf die City bezogen ist, wo sowieso mit dem Auto nicht immer so viel geht. Und es ist wirklich ein Event für aber so viele Leute.
Quatsch. Du hast doch gerade erzählt, wo du langgelaufen bist.
Ja, und okay.
Das City überhaupt aber gar nichts zu tun.
Der Großteil der Strecke ist schon sehr citynah. Es ist nicht so, dass der jetzt auch noch nach Hamm und Horn und Billstedt geht oder irgendwo nach Jenfeld sonst wo.
Ja,
sondern stimmt, große Teile sind davon unberührt. Und die Teile, die berührt sind, sind auch weitgehend die sowieso jetzt nicht so die Auto-Hotspots sind. Also ich finde das schon war erstaunt darüber, wie positiv ich das wahrgenommen habe. Und was ich besonders schön fand, war, ich habe dann am Ende, als ich dann angekommen bin bei meinem Ziel und wir uns abgeklatscht haben und meine Frau ist die letzte Strecke gelaufen und die war eigentlich krank und wir dachten, sie kann nicht laufen, dann konnte sie doch laufen. Und dann waren die anderen beiden StachelläuferInnen aber schon nach Hause. Und wollte ich noch zu ihr laufen, um mit ihr zusammen ins Ziel zu laufen. Und wir haben uns aber ganz knapp verpasst, die U-Bahn waren kaum zu betreten, das war ganz schwierig, da hinzukommen. Und dann bin ich am Ende nochmal ganz kurz vor Schluss auf die Strecke nochmal rauf. Und nach diesem ganzen Erlebnis, nochmal irgendwie eine Stunde später oder so, nochmal wieder auf die Strecke, da habe ich so Bock bekommen wieder. Also das, weil ich Laufen so langweilig finde. Ich finde Laufen, gut, wenn du eine schöne Strecke hast, bist du immer schön in der Natur, aber ich mag die Tätigkeit nicht so gerne. Aber wieder dort zu sein und wieder angefeuert zu werden und wieder diese Stimmung zu erleben, und zwar ist es ein bisschen auch, als ob man eine Bühne betritt.
Ja.
Und auch, als ob man, wenn man, als ich von der Strecke runter war, war ich plötzlich einfach Teil der Masse und niemand, also man wird ganz anders behandelt als Läufer. Das fand ich auch interessant. Und ich habe das auch, viele Leute laufen da ja einfach stoisch entlang und haben Kopfhörer auf und kriegen gar nichts mit und konzentrieren sich auf ihre Leistung. Und ich hatte ja nichts zu gewinnen oder verlieren. Ich wollte keine tolle Zeit laufen. Ich hatte nur 5,5 Kilometer. Ich konnte mit meiner Puste verschwenderisch umgehen und konnte da irgendwie mit den Kindern irgendwelche kleinen Tänze noch aufführen und hochspringen, um an ihre Ballons zu kommen und die abzuklatschen. Und das war so richtig so ein Gefühl von, also die haben da so geil drauf reagiert. Das war wie mit dem Publikum tatsächlich, was zu machen. Und das war so schön. Ich fand das toll.
Ja, ich kann nichts ergänzen. Du hast recht, ich habe das vor vielen Jahren schon mal das erste Mal erlebt und hätte es natürlich nicht so schön in Worte fassen können, aber ich kann zu einem Ja sagen, was du sagst. Außer, dass ich natürlich meist sehr laut Musik höre, während ich da langlaufe. Aber teilweise auch ganz bewusst ausmache und schon das jetzt nicht so laut habe, dass ich nicht höre, wenn jemand neben mir jubelt oder meinen Namen schreit, weil er auf meinem Schild steht.
Tim!
Ja.
Mein Papa, den habe ich natürlich auch getroffen. Ja.
Und aber das Lustige ist, dass du mir davon gar nichts erzählt hattest.
Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden.
Ich habe eine Nachricht von dir bekommen an dem Vormittag, wie du in Laufklamotten und deinem Schild schon auf der Brust darauf wartest, dass dir der Staffelstab übergeben wird, glaube ich. Und da dachte ich, hä?
Nee, das war noch hier bei uns zu Hause, da stand ich nur auf der Straße. Da haben wir noch getestet, ob meine Frau laufen kann.
Das Foto war von da. Ich glaube, geschrieben hast du mir, als du gewartet
das
hast,
oder? Es gab gar keinen Staffelstab, das hat mich ein bisschen enttäuscht.
Nee, gab keinen Staffelstab.
Und das habe ich mich auch gefragt, das ist jetzt alles digital, man hat so einen kleinen digitalen Streifen, womit die Zeit gemessen wird. Und das wird halt übertragen, wenn man sich abklatscht, dann geht der eine ein Funk zu dem anderen. Wie haben die früher die Zeit gemessen? Vor digitaler Zeitmessung. Wie haben die im Jahr 1971... bei richtig vielen Tausenden von Leuten individuell die Zeiten gemessen?
Gar nicht.
Wahrscheinlich ist einfach die Uhr am Ziel gelaufen. Ja. Also es gab Startschuss am Ziel gelaufen und wenn du durchgelaufen bist, stand da deine Zeit.
Ja, und so ich kann mir auch vorstellen, dass es bestimmt viele Leute gab, die irgendwie so eine eigene Stoppuhr dabei hatten, um genau zu timen, wann die loslaufen.
Ja, aber ich weiß, dass im Hamburger Abendblatt stand früher immer am nächsten Tag, standen halt die Gewinner mit den Zeiten, auch in den 80er Jahren. Und das muss ja dann irgendwie offiziell auch abgenommen worden sein.
Ja, aber das ist ja einfach, weil die Gewinne starten ja auch eh ganz vorne. Es ist ja so, das ist jetzt nicht so relevant, wenn du als dritter Staffelläufer am Start bist, aber wenn du beginnst, da sortiert man sich ja schon mal in seinen Startblock ein. Man muss ja bei der Anmeldung eine ungefähre oder realistische Zielzeit angeben. Das heißt,
die Leute, die schnell sind und bei denen es drauf ankommt, die stehen auch vorne,
weil es da auch direkt um Sekunden vorne geht. Genau.
Okay. Jetzt wurde gerade der Weltrekord gebrochen, unter 2 Stunden.
Ja, eine Stunde 59:30 in London.
Das habe ich auch gedacht. Du hast ja gesagt, du bist jetzt ja, glaube ich, 2 Stunden für den Halbmarathon gelaufen, ne?
2:04, ja.
Ja, sagen wir 2 Stunden. Ist es nicht krass, dass der Weltrekordler die doppelte Strecke gelaufen ist wie du, doppelt so schnell?
Ja.
Die doppelte Strecke in der doppelten Geschwindigkeit.
Der Typ, der das jetzt gewonnen hat, ist durchschnittlich 21 km/h gelaufen. Durchschnittlich. Das ist schneller als ein E-Scooter fährt. Und das sind, glaube ich,
2 Stunden lang läuft er so
17
schnell wie
Sekunden. 17 Sekunden pro 100 Kilometer.
Ja.
Überleg das mal. So, als wir auf dem Gymnasium waren und da. 100
Kilometer?
Pro 100 Meter. Und da 100 Meter Lauf war. Der Weltrekord 100 Meter ist ja gerade mal knapp unter 10 Sekunden. Also es ist weniger als halb so langsam wie der Weltrekord im 100 Meter Sprint.
Als ob jetzt der Weltrekord Sprinter jetzt einfach mal 42 Kilometer laufen. Alter, das ist so unvorstellbar.
Unvorstellbar. Absolut. Absolut.
Was für eine körperliche Leistung. Ja, ich bin total begeistert. Leider tut jetzt mein Fuß weh. Ich vermute, weil ich zum ersten Mal auf Asphalt gelaufen bin.
Das war ich vermute, doof. Weil du in ausgelatschten Turnschuhen läufst.
Vielleicht auch das.
Also, nee, Turnschuhe ist ja nicht mal das richtige Wort, oder?
Doch, das sind Turnschuhe.
Das sind Turnschuhe, okay. Also, aber die du auch im Alltag trägst.
Ja, ja, ja. Und die zerlöchert sind und kaputt. Alltagsturnschuhe. Einfach schlabrige Scheiße.
Ja, also damit könnte es durchaus zusammenhängen. Ich würde sagen, warte, bis die Schmerzen weg sind. Und dann ab zu Laufladen Lunge, eine schöne Laufanalyse machen, dir die richtigen Schuhe empfehlen lassen mit den richtigen Einlagen da drin.
Ich weiß nicht,
ob und dann kannst du richtig loslegen. Und dann kannst du mal dich schön anmelden, 31.05. mit mir Lauf gegen rechts. Kannst du mal deine eigenen Vorurteile dir nochmal aus der Nähe angucken.
Nicht immer kommen, ich gucke sie mir aus der Nähe an und fühle sie bestätigt. ich habe noch einen Fun-Fact für dich. Tim Cook tritt zurück als Apple-Chef.
Ja.
Und bei der Gelegenheit habe ich gelesen, ein bisschen biografisch, wie alt, wo kommt er her. Weißt du, wie der Ort heißt, in dem Tim Cook geboren wurde?
Nein, das weiß ich nicht.
Mobile.
Das ist ein Fun-Fact.
Das ist ein Fun-Fact.
Absolut. Tim Cook aus Mobile.
Also ich habe jetzt ein bisschen was über den gelesen und man weiß ja nie so genau, aber alles, was ich jetzt übrigens sage, war echt sympathisch, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, er wird nicht sehr geschätzt.
Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass er so nett aussieht.
Und von Donald Trump mal einst Tim Apple genannt wurde. Guck mal, das war eine Zeit, da konnte ich noch über Donald Trump und alles, was er so von sich gegeben hat, lachen. Da wird das auch nicht so ernst.
Donald Trump wurde fast erschossen schon wieder.
Ja, es wurde schon das zweite Mal so getan, als wollte ihn jemand fast erschießen.
Jetzt hör auf, die Verschwörungsmythen anzuschließen. Das war doch Jimmy Kimmel, das wissen wir doch alle jetzt.
Jimmy Kimmel war das persönlich.
Ja, hat zu Hass angestiftet. Hast du Jimmy Kimmels Reaktion gesehen?
Nee.
Ihm wurde ja vorgeworfen, dass er den Witz gemacht hätte, dass er hat den Witz über sein Alter gemacht, über Melania Trump, dass sie das Strahlen einer werdenden Witwe hätte.
Ja, guter Gag.
Guter Gag, sehr guter Gag. Werdende Witwe, ich weiß gar nicht, Becoming Widow oder ich finde werdende Witwe noch hübscher. Ja. Und Jimmy Kimmel hat super trocken reagiert und hat einen Ausschnitt gezeigt von Trumps neuer Pressesprecherin und die hat über das Dinner gesprochen und hat unter anderem die Formulierung benutzt, it's gonna heat up in there, it's gonna be incredible, shots will be fired.
Ja, aber das war Caroline Levitt, das war nicht ihre Nachfolgerin.
Das war Caroline Levitt. Das war sie
selbst.
Das war sie selbst, ja, ja.
Kurz okay. Vor der Entbindung.
Ja, also da ist was los.
Jon Stewart dazu auch mal wieder sehr.
Habe ich nicht gesehen. Erzähl's mir gut. Nicht, das gucke ich mir heute Abend noch an.
Hast du übrigens gesehen, dass Annalena Baerbock bei Jon Stewart als Gast war?
Nein.
In der letzte oder vorletzte Woche? Letzte Woche, glaube ich.
Wie hat die sich geschlagen?
Ganz gut.
Okay.
Ganz gut.
Die war bestimmt so starstruck.
Merkt man ihr nicht an, aber ich könnte es mir auch vorstellen. Okay, mein lieber positiver lieber Launebär, ich danke dir sehr dafür, dass du mir was Gutes getan hast. Ich hatte Freude, ich habe gelacht. Das war eine Stunde Leichtigkeit mit ein bisschen Tiefsinn und Deepness und Traurigkeit. So wie das Leben so sein sollte. Wie eine gute Folge von einer guten Serie.
Gute Folge vom Leben.
Ja. Oh, schön. Wir sind's nämlich, die norddeutschen Hamburger beleuchtete Brüder.
Mit einer weiteren guten Folge vom Leben. Ist das unser neuer Claim? Eine gute Folge vom Leben?
Unser neuer Name.
Eine gute Folge vom Leben ist jetzt der neue Name. Wir waren sehr kurz, hießen wir die Hamburger
Norddeutschen. Nee, das ist zusammen. Was?
Nicht mehr die beleuchteten Brüder alles über alles, sondern die norddeutschen Hamburger beleuchteten Brüder eine gute Folge vom Leben.
Genau.
Jetzt haben wir auch schon einen Titel für die Folge.
Die Leute werden überrascht sein. Gut. Vielen Dank fürs Sprechen und vielen Dank
für deine Offenheit, für deine Seelenschau und dass du uns so reingelassen hast in das, was dich gerade beschäftigt. Das hat bestimmt vielen Leuten da draußen gut gefallen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du dich so nahbar gibst, obwohl du so ein Star bist.
Ja, rede auf dem Boden geblieben.
Ja.
Tammy Swift. Bis zum nächsten Mal. Die Bleuchtenbrüder sagen, gehabt euch wohl.